Zu meiner täglichen Routine gehören unverhandelbar hochwertige Premium-Supplements. Bei mir im Fokus besonders der Darm und natürlich das Nervensystem. Beide sind durch die Darm-Hirn-Achse eng miteinander verbunden und brauchen dringend unsere liebevolle Aufmerksamkeit. Seit vielen Jahren bin ich super happy mit dem Sortiment von Sunday Natural und nehme jeden Abend das Magnesium-Komplex 9 Ultra. Auch weil ich es super vertrage und es liegt an der Kombi aus 9 hochverfügbaren Magnesiumformen. Magnesium ist super wichtig für Energie, Muskeln, Nerven und unsere mentale Balance, besonders wenn wir viel Stress haben. Und ganz ehrlich, wer hat den nicht? Und was bei mir ebenfalls nicht fehlen darf, sind die Flora Essentials 30 für den Darm. Ich nehme jeden Morgen eine Kapsel vor dem Frühstück. Das ist eine symbiotische Premium-Mischung aus 30 der wichtigsten Milchsäure- und Bifidobakterien mit 20 Milliarden vermehrungsfähigen Mikroorganismen pro Kapsel, also ganz schön viele. Die Darmbakterien wurden mit wertvollen Ballaststoffen aus natürlicher Quelle kombiniert und Sunday Natural vermeidet dabei bewusst unnötige Zusätze. Mit meinem Code für euch, GetHappy, gibt's im Shop von Sunday Natural 10% auf alles. Ausgenommen sind Sets und Bundles. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Aber ich habe so ein Bild von mir als 88-jähriger Poetry Slammer, der älteste in Deutschland quasi, der den Text vergisst, der einen Hinkestock hat, der ganz unperfekt daherkommt mit seiner blauen Baskenmütze und quasi nach Worten ringt und immer wieder Pausen hat in seinem Text und die Zeit hoffnungslos überzieht und so weiter. Aber der einfach dazu steht und so ist und der dabei Spaß hat und dem es mit sich selber gut geht. Und dazu ist die Voraussetzung aber, dass ich eher auf die Bühne gehe damit. Und das traue ich mich noch nicht richtig. Und das würde mir mein 88-jähriges Ich, würde mir ganz viel Mut zusprechen. Mach das doch, trau dich.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem sicheren, an einem wohligen und an einem muckeligen Ort seid. In der kommenden Stunde geht es um ein Thema, das uns mal wieder ausnahmslos alle betrifft, auch wenn keiner von uns ehrlich gesagt Bock drauf hat. Älter werden. Während die ganze Welt derzeit über Anti-Aging und Longevity spricht, so als würden wir heimlich ganz unbewusst an einer Art Dorian Gray-Komplex leiden, also wir werden niemals alt und vor allem sehen wir auch immer jung aus und sterben tun wir sowieso nicht, ist die Realität natürlich eine ganz andere. Ja, wir werden alt, nein, wir werden nicht für immer schön sein und ja, eines Tages werden wir sterben. Bertram Kasper ist Coach, Autor und, wie er sich selber nennt, Altersstratege. Und er hilft den Menschen, besser klarzukommen mit dem letzten Drittel des Lebens, sich anzufreunden mit der eigenen Endlichkeit und der eigenen Vergänglichkeit und das auf eine wirklich herzenswarme und tief philosophische Art und Weise. Er ist selber Podcaster, sein Podcast heißt Gelassen älter werden und jetzt hat er auch noch ein wunderschönes und sehr berührendes Buch geschrieben mit dem Titel Die größte Reise deines Lebens. Herzlich willkommen, Bertram Kasper.
Ja, herzlichen Dank, Kati, dass ich hier sein kann. Ich freue mich total. Einen tollen Podcast hast du.
Ja, das kann ich ja nur so zurückgeben. Und ein tolles Buch hast du geschrieben, das mich in den letzten Tagen ganz schön berührt und auf einer ganz tiefen Ebene erreicht hat. Lieber Bertram, wann hast du dich das letzte Mal alt gefühlt?
Das ist eine gute Frage. Ich fühle mich oft morgens beim Aufstehen alt. Also ich bin im 64. Lebensjahr, muss ich vielleicht dazu sagen. Und manchmal ist das Gefühl morgens nicht so gut. Und genau, und wir haben aber gerade, unsere Kinder sind zu Besuch, weil ja heute erscheint ja das Buch. Wir haben ja eine besondere, also ich habe eine besondere Gelegenheit, mit dir in diesem Podcast sprechen zu können an dem Tag des Erscheinen des Buches. Und da sind die Kinder zu Besuch und begleiten das heute Abend. Wir machen so eine große Buchvorstellung. Und da haben wir da natürlich jetzt drüber gesprochen, über Ostern auch. Und auch junge Menschen fühlen sich manchmal alt, haben wir dann miteinander festgestellt, nicht nur ältere. Und es kommt, glaube ich, immer unheimlich darauf an, wie der Kontext ist und wie es einem selber so vom Grund geht, wie alt man sich fühlt. Und bei mir schwankt das auch. Aber die gute Botschaft ist vielleicht für alle Hörerinnen, dass wir uns grundsätzlich so, ja, die Studien schwanken ein bisschen, aber zwischen 10 und 15 Jahre eigentlich jünger fühlen. Also wir fühlen uns generell jünger, als wir sind. Und das ist doch schon mal gut.
Wirklich zwischen 10 und 15 Jahren? Ja. Das ist interessant, weil ich werde dieses Jahr 53. Mhm. Und würdest du mich fragen, wie fühlst du dich, würde ich immer sagen, wie 38.
Mhm, genau.
Mhm. Witzig. Mhm. Ja. Also ja, witzig. Es ist irgendwie ein Alter, wo ich so innerlich eingefroren bin.
Das ist bei meiner Frau übrigens auch so. Die sagt auch immer 38.
Ach, interessant.
Also das ist witzig, ja. Also dass du auch die 38 hast. Ja. Ich beschäftige mich aber auch mit der anderen Seite, also mit der Frage, wie alt will ich denn werden? Und mein Wunschalter ist 88, weil mir die Zahl so gut gefällt. Also es hat sonst überhaupt keine Bedeutung. Und ich schreibe ja in dem Buch auch einen Brief an mein 88-jähriges Ich. Und dann sage ich aber immer dazu, mein heimliches Wunschalter ist 92. Also wir leben alle schon unheimlich gerne. Das will ich vielleicht auch nochmal sagen, ja.
Was ja auch erklärt, warum wir partout nicht älter werden wollen.
So
und warum wir uns so an die Jugend klammern. Und doch radikale Akzeptanz kommen wir, wie ich in der Moderation ja schon gesagt habe, nicht drum herum. Wie kam es denn dazu, dass du angefangen hast, dich mit dem Thema Älterwerden zu beschäftigen?
Ja, das hat tatsächlich mit meinem eigenen Respekt vor dem Älterwerden zu tun. Also ich habe da so ein bisschen auch mir selbst geholfen, könnte man sagen. Ich hatte mit 44, war exzessiver Marathonläufer und mit 44 habe ich dann meinen letzten Marathon gelaufen und hatte dann einen Meniskusriss, also den ich mir bei Hausarbeit zugezogen habe, gar nicht jetzt beim Sport. Und dann konnte ich keinen Marathon mehr laufen. Und dann habe ich das erste Mal gemerkt, wie krass das ist, wenn man so einen Einschnitt hat, ja, was so ganz gewöhnlich, alltäglich ist, zum Leben dazugehört, als eine wichtige, ja, für mich Bewegungsform im Grunde, weil ich ein Bewegungsmensch bin. Und dann zu merken, hey, da klappt was nicht mit meinem Körper, so wie ich das vorher gewohnt habe. Das war der erste krasse Einschnitt. Und dann nehme ich mir in meine Urlaube immer mit eine entscheidende Lebensfrage. Und mit 58 habe ich die Frage mitgenommen in Herbsturlaub in Porto mit meiner Frau. Was will ich denn mit meiner dritten Lebensphase anfangen? Also wie will ich die gestalten? Und dann habe ich dort gemerkt, ich will mich mit dem Alter beschäftigen. Ich beschreibe im Buch auch so ein bisschen, wie das entstanden ist. Und es hat aber wirklich damit zu tun, dass ich Respekt vor dem Älterwerden habe. Ich will auch jung bleiben. Also so, wie du in der Anmoderation gesagt hast, wir wollen eigentlich nicht älter werden. Und ich habe so einen Leitspruch in meinem Leben, der heißt Fantasie durch Information ersetzen. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre doch schlau, wenn ich mich mit dem Älterwerden beschäftige, wenn ich denn schon Respekt davor habe, um meine Fantasien zu relativieren und ja tiefer einzutauchen in dieses Thema. Das war so der eigentliche Auslöser. Und dann habe ich gemerkt, ey, es gibt so tolle Literatur dazu, so tolle Studien, so viele Menschen, die sich mit dem Älterwerden auch wissenschaftlich, medizinisch, Longevity ist ja auch so ein Stichwort, hattest du auch schon im Podcast als Thema. Also von daher ist es etwas, glaube ich, was uns alle immer wieder bewegt und was unheimlich nah auch rückt in bestimmten Übergängen im Leben, rückt auch die Frage nach dem Alter unheimlich nah. Und irgendwie merken wir alle doch, so richtig wollen wir es nicht. Also, und ich versuche es umzukehren für mich. Also zu sagen, ich freue mich aufs Älterwerden und auch zu sagen, ich habe mich gefreut auf meinen 60. Geburtstag. Und Das ist auch interessant, weil wenn wir ein positives Alternsbild haben, dann haben wir auch die Chance, tatsächlich besser älter zu werden. Und das Tragische ist, dazu war ich auch neulich im ZDF eingeladen als Experte, das Tragische ist, dass wir, wie soll ich das sagen, dass wir ein Alternsbild im Moment haben, was eigentlich 20, 30 Jahre alt ist. Und wir haben nicht das Altersbild, was heute die Babyboomer-Generation im Grunde abbildet. Und wir brauchen ein neues Alternsbild. Und ein Beitrag, den ich ja auch leisten will, ist ein anderes Alternsbild mit in die Welt zu tragen. Und ich nenne das gerne, dass wir eine Kultur des Pro-Aging in unserer Kultur bekommen, in unserer Gesellschaft bekommen. Und das, glaube ich, ist extrem wichtig. Und da tragen im Moment unheimlich viele Menschen, auch in meinem Alter, dazu bei, dass das passiert. Und das stimmt mich hoffnungsvoll, dass die Generation nach uns quasi auf ein ganz anderes Alternsbild zurückgreifen kann. Und das wird, glaube ich, eine unheimlich spannende Entwicklung werden.
Total schön. Das ist ganz interessant, weil ich immer das Gefühl habe, dass jetzt unsere Generation, auch wenn uns ein paar Jahre trennen, aber würde ich mal sagen, wir sind eine Generation, ich habe immer so das Gefühl, wir sind so alterslos. Also wenn ich jetzt 28, wenn ich mich daran erinnere, ich war 28 oder 30, da war 52 oder 64, es war für mich so weit entfernt und es war uralt und du hast über die Fantasie gesprochen, die du hattest. Was war denn deine Fantasie übers Älterwerden? Die war ja wahrscheinlich recht düster.
Ja, genau, die war düster, also total. Ja. Und zwar, ich bin ein Mensch, dem Autonomie unheimlich wichtig ist. Und Autonomieverlust ist somit das Tragischste, was mir passieren kann. Also ich mag gerne quasi, wie soll ich sagen, eine Idee davon haben, was mich erwartet bei bestimmten Dingen. Ich nenne mich ja auch nicht umsonst Altersstratege, weil ich versuche, das auch ein bisschen strategischer anzugehen, wohl wissend, dass ich nicht alles in der Hand habe, das ist ja vollkommen klar. Aber ich glaube, dass, wie soll ich sagen, das Tragischste ist, wenn wir das Gefühl bekommen, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren, egal jetzt in welcher Form, ob das schon früh in der Kindheit passiert, was ja zu traumatischen Entwicklungen führen kann, darüber sprichst du auch ganz viel hier, und oder ob das eben später ist. Ich habe einen 87-jährigen Freund und ich sehe, wie das bei dem sich so stark verändert hat die letzten 2,5 Jahre, und dadurch wird eben deutlich, wie krass das ist, wenn ich nicht mehr das kann, was ich eigentlich gewohnt bin zu können. Und das hat in der Regel immer auch mit einer Autonomieeinschränkung zu tun. Also, und wenn ich das dann umkehre, dann heißt es, jetzt muss ich um Hilfe bitten, jetzt muss ich fragen, jetzt brauche ich Unterstützung. Und so komme ich in eine vollkommen andere Rolle. Ich bin nämlich plötzlich der, der Hilfesteller, der um Hilfe fragen muss. Und das ist ja nicht schön. Und genau, und bei mir ist wirklich am stärksten diese Frage nach diesem Autonomieverlust. Und deswegen sage ich für mich auch, es ist gut, früh im Leben zu lernen, also auch als junger Mensch meine ich damit, zu lernen, wie es gelingt, bestimmte Anpassungsleistungen, oder ich nenne das gerne, älter werden ist eine einzige Akzeptanzübung. Mhm. Also Dinge so zu antizipieren, dass ich möglichst in mir integrieren kann. Und was total spannend ist, dass der Erik Erikson, das ist ein Entwicklungspsychologe aus den USA, der nicht mehr lebt, der hat ja dieses Modell, dieses Phasenmodell der Entwicklungspsychologie entwickelt. Und die letzte Phase beim Älterwerden im Sinne der Hochaltrigkeit, also 80, 85 und älter, ist ja, dass es gelingt, eine Ich-Integrität hinzubekommen. Mhm. Und das bedeutet, was er damit meint, bedeutet im Grunde, dass es gelingt, mich mit meinen allen Anteilen sozusagen in der Lage zu sein, in der Rückschau auf mein Leben, die so zu integrieren, dass ich zu mir Ja sagen kann, auch mit den Dingen, die meine Schattenseiten sind. Und das ist, glaube ich, sage ich mal, diese Transzendenz hinzukriegen, ist, glaube ich, mit die höchste Herausforderung, die wir am Lebensende haben. Deswegen sage ich auch, die größte Reise deines Lebens. Also, weil diese Phase nochmal eine ganz neue Herausforderung an unser Leben, glaube ich, gibt, nämlich sich mit allem zu versöhnen, was auch schwierig im eigenen Leben war. Und das, glaube ich, ist echt eine Herausforderung. Und dann können wir auch gut loslassen vom Leben. Also dann können wir leichter gehen, sozusagen, wenn das gelingt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit mir gut integriert, ich bin irgendwie mit mir rund.
Ah, das berührt mich gerade sehr, weil du beginnst ja dein Buch auch mit der Erfahrung, die du mit deiner Familie geteilt hast. Ihr habt deinen Vater begleitet in seinen letzten Tagen. Und das, was ich kann ja nur empfinden und fühlen, was ich gelesen habe in diesem Buch, aber dein Vater wirkte sehr im Reinen mit sich. Also vielleicht magst du da ein paar Worte zu sagen, weil ich weiß es ja gar nicht. Und ich habe das krasse Gegenteil erlebt. Meine Mutter war überhaupt nicht mit sich im Reinen. Und deswegen waren auch die letzten Tage, Wochen und Monate, wo vieles aus ihrer Kindheit plötzlich ins Bewusstsein kam, schwerste traumatische Erfahrungen. Und es war sehr schwer zuzuschauen und sehr schmerzvoll. Also ich war da sehr im Mitgefühl für sie und trotzdem konnte ich es ihr nicht abnehmen. Und ich habe dann aber danach gedacht, ja, ich glaube, auch deswegen mache ich diesen Podcast, um Menschen einzuladen, stellt euch euren Themen, räumt auf, solange ihr noch könnt. Und unsere Elterngeneration, deswegen fand ich das sehr außergewöhnlich, wie dein Vater eine Entscheidung getroffen hat und wie ihr ihn begleitet habt. Weil ich glaube, viele aus unserer Elterngeneration, weil der Schmerz eben so riesig war und auch die Möglichkeiten gar nicht gegeben waren, die konnten nicht so einen Podcast hören wie diesen hier, die konnten das einfach nicht. Und deswegen, ja, es berührt mich sehr, was du sagst.
Ja, also ich habe neulich mit dem Sven Rohde einen Podcast gemacht über Gefühlserbschaften. Und ich fand das sehr spannend, weil er hat mir eine ganz ähnliche Frage zu meinem Vater gestellt. Und deswegen will ich das gerne erwähnen. Und es gibt natürlich immer zwei Seiten einer Medaille, so würde ich das sagen. Und es gab Dinge, mit denen mein Vater sehr im Reinen war, also in Bezug auf sich selber. Und der hat genauso wie ich, der war auch Sozialarbeiter, wie ich das war, mein Leben lang im Grunde, wobei ich vor knapp 2 Jahren aufgehört habe zu arbeiten. Und da sind wir natürlich schon qua Beruf geübt, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, beziehungsweise wir haben als Familie im SS Kinderdorf gelebt mit eben Kindern, die Beeinträchtigungen hatten und traumatisiert waren. Und das bedeutet natürlich, dass du ständig gefragt wirst und ständig auch eingeladen wirst von diesen Kindern, die dich mit deinen Schattenseiten sozusagen konfrontieren, weil die dafür einen Gespür haben, genau diese Schattenseiten anzusprechen, weil das für die oft ein Überlebensgarant war in ihrer Herkunftsfamilie im Grunde, so damit klarzukommen einigermaßen und einigermaßen zu überleben sozusagen. Und von daher hat in unserer Familie immer das eine Rolle gespielt, wer sind wir selber, auch im Kontext mit anderen, wie gestalten wir Beziehungen, wo bekommen wir von anderen Einladungen, die für uns eher ungünstig sind oder wo bei uns was angetriggert wird, was dann eher ungünstig ist oder wie reagieren wir auch auf Menschen, zum Beispiel was Raum einnehmen angeht, weil ich bin auch jemand, der Raum einnehmen kann. Und dann hat mein Vater mir oft Rückmeldung gegeben, ja, wenn du dich so verhältst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn keiner spricht außer dir. Also, und das heißt, was will ich damit sagen? Wir waren permanent eigentlich in unserer Familie auf die ein oder andere Art darüber im Gespräch, wie wir ganzer werden können. Und mit dazu beigetragen hat auch ein Verlust in jungen Jahren von unserem jüngsten Bruder, dem Dietmar, der ist mit 7 gestorben. Und der Rainer, der mittlere, und ich als der älteste, wir waren 9 und 11. Und das hat uns natürlich schon sehr auseinandergeworfen. Und wir haben erstmal so 1,5, 2 Jahre, habe ich in der Rückschau das auch so erlebt, dass wir irgendwie als Familie den Alltag zwar gestemmt haben, aber wir waren sprachlos, was diesen Verlust anging. Und diese Sprachlosigkeit zu überwinden, das hat wirklich gedauert. Und dann ist es uns aber gelungen, sowohl in Therapien, die auch jeder für sich gemacht hat, aber auch in Gesprächsrunden, die wir zusammen gemacht haben, wo das dann immer mehr gelang, im Grunde der eigenen Trauer auch den Raum zu geben, im Zusammenspiel im Grunde mit der Trauer der jeweiligen anderen Familienmitglieder. Und das war für mich unheimlich wertvoll sozusagen. Und ich habe dann nochmal mit knapp 50, habe ich nochmal bei einer Verhaltenstherapeutin, die auch nach Milton Erickson ausgebildet war in Hypnose, bin ich nochmal in Hypnosen gegangen, um zu überprüfen, sind denn bei mir, was den Tod anging von unserem jüngsten Bruder, sind da noch unverarbeitete Traumata? Stoße ich da noch auf was mich heute beeinträchtigt? Und ich würde mal sagen, dieses Bewusstsein dafür, was ich gerade für mich beschreibe, das hatte mein Vater eben auch für sich. Mhm. Der ist auch noch mit über 50 in eine psychosomatische Klinik gegangen, um hinzuschauen, sozusagen bei sich und seinem Leben. Und er hat sich ja dann auch nochmal neu erfunden, hat seine Sozialarbeitertätigkeit aufgegeben und ist Märchenerzähler geworden. Also er hat nochmal einen totalen Change gemacht im Grunde, um auch nochmal mehr zu sich selbst zu finden und mehr bei sich selber anzukommen. Und das ist natürlich schon eine Prägung, die man hat. Und was ich aber im Buch quasi nicht so tief beschreibe, ist auch die Schattenseiten, die das hat. Sondern das erzähle ich jetzt eher bei den Lesungen und das erzähle ich eher mal im Podcast, weil es gibt natürlich immer, wie ich eingangs sagte, zwei Seiten einer Medaille. Und dennoch habe ich ja als Autor eine Verantwortung, auch meine Familie zu schützen in einer gewissen Art und Weise und zu gucken, was geht da zu schreiben und was geht da nicht zu schreiben im Grunde. Hm. Aber es gibt natürlich immer zwei Seiten, worin er, um auf deine Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen, worin er ganz klar war, und das hat mir auch die Kraft gegeben und uns allen, ihn zu begleiten, war, dass er lebenssatt war. Da war er sich ganz, ganz sicher. Und da kam auch in diesem ganzen Prozess überhaupt keine Frage auf, die das für ihn hätte in Frage stellen können. Und bei mir war es so, wir hatten so eine Vereinbarung, wir haben ja offen auch darüber gesprochen, er und ich, und wir hatten eine Vereinbarung, wenn er diesen Weg gehen will, dann begleite ich ihn so gut ich das kann, und das war klar, und es war nur nicht klar, wann er den Weg gehen will, und dann hat er eben Ende 82 entschieden, diesen Weg zu gehen und ist den dann auch sehr, sehr konsequent von Anfang an gegangen, ja, und er ist, das kann ich wirklich sagen, er ist, das wird ja oft auch, wenn die Menschen Sterbefasten machen, beschrieben. Er ist wirklich sehr, sehr friedlich gegangen. Und das war für uns ein, weil wir natürlich auch gehadert haben mit seiner Entscheidung.
Mhm. Ist auch eine Zumutung auch für die Familie. Also da hat er absolut sich ja auch euch, also lass mich ganz kurz die Menschen nur mal mitnehmen, weil die wissen das natürlich nicht. Gerne. Dein Vater hat sich im Grunde genommen mit Ende 82 entschieden, also du hast einen Anruf von ihm bekommen und er hat sich entschieden, Bertram, ihn mag nicht mehr. Und hat dann in Rücksprache auch mit dem betreuenden Arzt, also Mediziner, auch mit deiner Familie im Grunde genommen Essen und Trinken eingestellt und ist dann innerhalb von 9 Tagen friedlich eingeschlafen und gestorben. Und das nur als Ergänzung, weil ich mir natürlich schon dachte, da gibt es sicherlich auch noch einen anderen Handlungsstrang, den du ja auch nicht mit der Öffentlichkeit teilen musst. Es ist ja die Geschichte deiner Familie. Aber mein erster Gedanke war auch, puh, da hat er euch aber auch viel hingelegt. Ne?
Mhm. Ist so. Ja. Das ist so, der hat uns viel hingelegt, das würde ich auch so sagen. Und was spannend war in dem Prozess, dass ja erstmal ich nur entschieden hatte, ihn zu begleiten. Und dann so, als wir in der Familie angefangen haben, darüber zu sprechen, ich bin dann sofort zu ihm hingefahren und dann haben wir mehrfach telefoniert. Und dann haben sich nach und nach eben unsere Kinder auch entschieden und die waren dann am dritten Tag auch da, mit dazu zu kommen und diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und wie du sagst, dieser Zumutungsteil, der ist auch da. Und deswegen meine Reflexion dazu ist, dass ich, wenn ich so einen Weg mal wählen sollte, was ich heute noch nicht weiß, dann würde ich immer ins Hospiz gehen. Das wäre, glaube ich, meine Wahl, weil ich gemerkt habe, dass eben diese emotionale Anforderung, die damit verbunden ist, dass die schon stark ist. Und wir haben jetzt gerade Ostern auch wieder darüber geredet natürlich. Und wir können da gut drüber reden, auch mit unseren älteren Töchtern. Und jetzt war auch das erste Mal der Freund von der Lea dabei. Und die kriegen natürlich dann auch was mit von uns als Familie und wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und ich empfinde das als sehr wertvoll und trotzdem immer die Frage sich zu stellen, was ist für die anderen zumutbar und was geht und was geht nicht. Und ich würde eher sagen, mir wäre lieber, die können entscheiden, wann sie bei mir sind und die können auch entscheiden, wann sie gehen. Wenn das zu Hause stattfindet, dann ist das eben viel, viel schwieriger.
Danke fürs Teilen. Danke. Ja, damit beginnt dein Buch mit dem Dialog mit der Endlichkeit. Die Dialoge ziehen sich durch das ganze Buch. Und ich finde, du hast gerade schon, als du über deinen Vater gesprochen hast, einen Aspekt des Älterwerdens benannt, den ich gerne mit dir ein bisschen näher beleuchten würde, weil das ist ein Aspekt, den wir alle total vergessen und den ich aber zunehmend als totales Geschenk empfinde. Du hast erzählt, dein Vater hat mit 50 nochmal so einen totalen Shift gemacht. Und ist das nicht ein großes Geschenk des Älterwerdens? Also für mich ist da einfach die Analogie zur Natur, die Raupe, 2/3 ihres Lebens, diese Raupe und nur noch 1/3 ihres Lebens, der wunderschöne Schmetterling. Ich meine, das kann ja kein Zufall sein, ganz ehrlich. Ist es nicht ein großes Geschenk des Lebens, dass wir uns in unserem letzten Drittel so entfalten können, wenn wir das möchten und uns dem... Ja, und uns selber nochmal begegnen und uns selber nochmal überraschen und auch neu kennenlernen. Ist doch wunderbar.
Ich glaube das, dass das das größte Geschenk ist. Ja, und es gibt ja auch ganz schöne Bezeichnungen im Gegensatz zu dritte Lebensphase oder Ruhestand, nämlich zum Beispiel Lebensphase Freiheit von Gudrun Behm Steidel, einer Professorin, mit der ich befreundet bin. Und das hört sich doch richtig toll an. Genau wie du sagst, nach Schmetterlingen hört sich das an. Nochmal nach neuer Entfaltung, nach einer anderen Form der Freiheit, nach weniger Konventionen, nach nicht mehr so viel Anpassungsleistung erbringen müssen, mehr darauf vertrauen können, was das Leben mir bisher geschenkt hat und was ich daraus für Schlüsse ziehen kann. Und wenn eben das gelingt, das gut einzubeziehen und dem Raum zu geben, nach dem Übergang sozusagen aus der Arbeit in den Ruhestand, dann habe ich natürlich viele, viele Chancen. Und viele Menschen empfinden das auch tatsächlich so. Es gibt inzwischen so Tiefenstudien dazu, wo diese Generation, also unsere Generation der Babyboomer, bezeichnet wird als die Generation Ich. Also die kommen auf eine gewisse Art, und das ist gar nicht egoistisch gemeint, sondern die kommen auf eine gewisse Art wieder bei sich selber an und wollen das auch. Und sie wollen eben auch als Individuen behandelt werden und nicht als Masse, wie wir das bei Corona gesehen haben zum Beispiel. Das ist eher schwieriger. Und ich glaube aber, dass eine große Herausforderung besteht für die Menschen, nämlich die Frage, mache ich quasi weiter in meinem Leben wie bisher, wenn ich nicht mehr arbeite, oder gelingt es mir, mich auf eine gewisse Art neu zu erfinden? Also wirklich nochmal Dinge auszuprobieren, die ich vielleicht vorher nicht gemacht habe, nochmal etwas zu lernen, was ich vorher nicht konnte, nochmal eine Erfahrung zu sammeln, die ich bisher nicht erlebt habe. Und zwar nicht im Sinne einer Bucketlist, sondern im Sinne wirklich, möchte ich nochmal ein anderer werden? Möchte ich nochmal woanders leben? Möchte ich vielleicht nochmal mit anderen Menschen zusammen sein? Möchte ich nochmal einen neuen Beruf, also auch das geht ja sogar, nochmal einen neuen Beruf lernen und mich, oder möchte ich mich gesellschaftlich nochmal einbringen auf eine gewisse Art und Weise? Manche entscheiden sich in dem Alter in die Politik zu gehen, also wirklich zu schauen, wer will ich denn eigentlich sein in diesen, und das ist ja die schöne Botschaft im Grunde auch, durch unsere gute Medizin, die wir haben, und durch die guten Bedingungen, die wir in den letzten Jahren hatten, was Aufwachsen angeht, dass wirklich die Chance da ist, dass wir noch 20, 25, 28 gute Jahre haben können, in denen noch richtig viel möglich ist. Und das, finde ich, ist das Schönste beim Älterwerden.
Ja, und auch mit viel weniger Verantwortung und Verpflichtung für andere, auch vielleicht aufgrund der eigenen persönlichen inneren Arbeit, also die eigenen Themen. Du hast gerade gesagt, nicht egoistisch gemeint, aber manchmal ist ja auch eine kleine Portion Egoismus gar nicht so schlecht, nämlich einfach mal zu sagen, okay, jetzt war ich 25 Jahre für meine Kinder da oder habe meine Eltern gepflegt oder habe mich für meinen Arbeitgeber bucklig gearbeitet und jetzt bin ich mal dran. Das ist ja auch eine total gesunde Entwicklung und auch so eine, ja, ich sag so eine Mars-Energie, dass man so mal den Speer in die Erde rammt und sagt, so Leute, ich war jetzt lang genug für euch da, jetzt geht's hier mal um mich.
Total, also da kann ich total zustimmen und ich würde sagen, dieser Aspekt, der trifft auch unheimlich auf Frauen zu, die ja auch lange für die Care-Arbeit zuständig waren. Also und die auch gefragt werden, wenn es dann um pflegende Eltern geht. Also ja, da sind sie auch wieder in dieser Situation. Und ich glaube, bei Männern ist es eher, sich eine neue Identität zu entwickeln jenseits des Berufs. Also die haben eine andere Aufgabe, die ein bisschen anders gelagert ist, würde ich sagen. Und die große Kunst ist, wie kriegt man beides zusammen, gerade wenn man als Paar dann auch in den Ruhestand bekommt. Und wie findet man da eine neue Balance? Und ich glaube, man muss eine neue Balance finden, sonst wird das nicht funktionieren, ist mein Eindruck auch von vielen anderen, mit denen ich zu tun habe oder mit Menschen, mit denen ich über das Älterwerden spreche. Und ich glaube, dass, wie soll ich das sagen, ich sag gerne, und das gilt eigentlich auch fürs ganze Leben, wie gelingt es, aber besonders beim Älterwerden, sich ein guter Freund zu sein oder eine gute Freundin und sich in, also mit sich fürsorglich zu sein, mit sich versöhnlich zu sein. Und wenn ich diese Haltung mir selbst gegenüber habe, dann erlaube ich mir auch Schritte, weil ich ja weiß, ich habe einen inneren Begleiter, dann erlaube ich mir auch Schritte, die vielleicht ich nie erwartet hätte von mir, dass ich die gehen kann. Und das macht mir halt unheimlich viel Spaß am Älterwerden. Und diese die Fragen, quasi die Lebensfragen tauchen nochmal in einer besonderen Tiefe auf, ähnlich wie das bei mir in jungen Jahren war, also zwischen 20 und 25, habe ich mich auch mit vielen philosophischen Fragen beschäftigt. Und ich merke gerade, wie das wieder neu auftaucht, und zwar eben in Anbetracht auch der Endlichkeit, weil ich merke, das Leben wird halt kürzer, verdichtet sich dadurch. Und deswegen will ich einfach nochmal schauen, was sind denn die Fragen, die mich interessieren, sowohl in Bezug auf mich, aber auch in Bezug auf einer höheren Ebene.
Was mir an deinem Podcast und auch an deinem Buch sehr, sehr gut gefällt, ist das Wort gelassen. Ja. Ich habe ja in diesem Podcast auch die Unterzeile zufriedener leben, weil ich finde, so dieses ewige Streben danach, glücklich zu sein, kann einen unglaublichen Druck erzeugen. Also ich habe nichts dagegen, in Momenten glücklich zu sein, aber ich finde, so Begriffe wie gelassen, zufrieden, ist doch eher so die Grauzone, weil das nächste Ding kommt natürlich um die Ecke, das uns mal aus unserem Glücklichsein rauszieht, und ich glaube nicht, dass es hier unsere Aufgabe ist, immer glücklich zu sein. Oder?
Ja, wie siehst du das? Ja, genau. Also ich kann da total zustimmen, wobei ich sagen, der Titel, den habe ich quasi von meiner Community bestimmen lassen. Ich habe so eine Umfrage gemacht von knapp 100 Leuten. Und mein Thema war eigentlich, oder mein Favorit war Kopfsache Alter. Also weil ich eben auch glaube, dass die mentale Einstellung zum Älterwerden extrem wichtig ist. Neben der Gelassenheit, die ist auch wichtig, auf jeden Fall. Oder die Zufriedenheit insgesamt. Zufriedenheit ist ja noch größer als Gelassenheit, gell? Und größer als Glück. Und vor dem Hintergrund glaube ich, ja, mir erscheint wichtig, wie soll ich das ausdrücken, älter werden als eine Entwicklungsaufgabe zu sehen, wie das Leben insgesamt. Und dann habe ich eben auch eine Chance, gelassen zufrieden zu sein mit einer guten mentalen Einstellung. Also um es mal die drei Begriffe in einen Satz zu bringen. Und ich glaube aber, dass alle drei Aspekte unheimlich zusammenspielen am Ende des Tages. Und meine Erfahrung ist auch, dass ganz oft, wenn ich denn eine Entscheidung treffe in meinem Leben, da wo ich vielleicht struggle, dass dann es auch viel mehr in Richtung Zufriedenheit und Gelassenheit und so weiter geht. Und die Entscheidung treffen zu können, ist ja oft eine mentale Leistung. So erlebe ich das bei mir.
Ich schiffe immer so ein bisschen um den Begriff Mindset drumherum, weil der eben auch nicht alles löst, aber er ist auf jeden Fall, spielt er natürlich eine wesentliche Rolle. Ich würde mal den Vergleich ziehen zum Thema Wechseljahre bei Frauen. Wenn wir immer wieder um die Ohren geballert bekommen, wie schrecklich die Wechseljahre sind und wie schwierig das alles wird und wie herausfordernd und wie schlimm wir uns dann fühlen werden, dann habe ich mich einfach zu viel mit Neurowissenschaften beschäftigt, um nicht zu wissen, wenn wir etwas oft genug denken und hören, fangen wir an, es zu glauben. Genau. Und wenn wir uns immer wieder erzählen oder erzählt bekommen, wie schrecklich es ist, älter zu werden, dann wird es wohl so sein.
Ja, so ist es.
So. Genau. Also insofern ist ja eine kleine Korrektur zum Beispiel durch eine Arbeit, wie du sie machst, einfach super, super wichtig. Die Wechseljahre und alles, was dazugehört, sind so viel besser als ihr Ruf. Aber es ist wichtig, dass wir uns gut auskennen mit uns, unserem Körper und unseren Bedürfnissen. Für mich bedeuten sie mittlerweile tatsächlich ein großes Stück Freiheit und eine neue, wunderbare Gelassenheit. Vielleicht wusstest du es nicht, aber die Wechseljahre beginnen tatsächlich 4 bis 10 Jahre vor der letzten Periode mit der sogenannten Perimenopause. Die startet meist in unseren 40ern. Einer meiner täglichen Lieblingsbegleiter ist deshalb Peribalance von XYX Women in Balance. Mit wertvollen Wirkstoffen aus dem Reishi-Vitalpilz, Mariendistel, Mönchspfeffer, Brokkoli-Extrakt und N-Acetylcystein. Diese bioaktiven Wirkstoffe, die wirken in Synergie und unterstützen deinen Körper optimal in dieser hormonell echt turbulenten Zeit. Es ist hilfreich für den Hormonstoffwechsel, immunstärkend und dient auch noch als natürlicher Zellschutz. Peribalance gibt's als praktisches Pulver oder auch in Kapseln und ohne unnötige Zusatzstoffe. Wenn du magst, einfach mal ausprobieren. Mir verhilft es zu deutlich mehr Wohlgefühl, besonders was unangenehme Wassereinlagerungen angeht. Mit dem Code GETHAPPY10 erhältst du wieder 10% Rabatt auf das komplette Sortiment von XYX. Den Link findest du in den Shownotes. Viel Freude beim Stöbern und nun mit der neuen Folge.
Genau, ja. Ja, würde ich auch so sehen. Also absolut. Und was mich eben freut, ist, dass immer mehr Menschen versuchen, genau diesen Weg zu gehen. Und dadurch verändert sich einfach unheimlich viel. Und das, glaube ich, ist total positiv. Und dann bekommen wir auch einen anderen Blick auf unser eigenes Älterwerden.
Das ist ganz interessant. Ich habe so ein bisschen angefangen, mich mit der Astrologie zu beschäftigen, weil sie mich tatsächlich sehr fasziniert. Und in der Astrologie ist einer der wichtigsten Zyklen der sogenannte Saturnzyklus, der 28 Jahre geht. Das heißt, dieser dritte Saturnzyklus beschreibt im Grunde genommen dieses letzte Lebensdrittel, wo dann auch die Entfaltung stattfindet. Und das ist, ja, es passt einfach ganz gut auch zu dem, was ich erlebe. Und ich habe auch das Gefühl, und das ist vielleicht auch ein Geschenk unserer Babyboomer-Generation, wie wir so liebevoll genannt werden. Ich hatte bei meinen Eltern immer das Gefühl, oder in dieser ganzen Generation das Gefühl, da arbeitet man so auf die Rente hin. Und wenn dann die Rente da ist, dann Kreuzworträtsel und Richterin Barbara Salesch. So. Aber so ist das ja nicht mehr.
Nee, so ist es nicht mehr.
So,
auf jeden Fall.
Ich würde mal behaupten, ich werde immer arbeiten. Ich liebe das, was ich mache. Natürlich nicht in irgendeiner Firma oder, aber arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tag kommt, wo ich sage, nee, also jetzt arbeite ich nicht mehr und jetzt bin ich frei, weil ich empfinde das, was ich mache, als sehr sinnstiftend. Und das ist ja beim Älterwerden auch super wichtig.
Absolut. Also wir brauchen ja immer in unserem Leben ein Wozu, einen Sinn. Und Sinn entsteht eben auch ganz viel durch und mit Menschen. Also die Menschen spielen dabei auch eben eine Rolle im Sinne einer Zuwendung zu, ja, oder aber auch einer Gemeinschaft von, weil wir brauchen ja auch dieses Feedback im Sinne von eines zu Wozus von Menschen im Grunde. Und genau, und du hast ja gesagt, wenn ich in etwas Sinn empfinde, wie zum Beispiel Arbeit, dann kann ich mir auch vorstellen, so lange zu arbeiten, wie es irgendwie geht, weil das positiv konnotiert ist, weil es mir Spaß macht, weil es mir Freude macht, weil es mir auch etwas gibt. Und was ich entscheidend finde, jedoch im Unterschied sozusagen zu den anderen Lebensphasen vorher, also wenn man den Renteneintritt den Übergang beschreibt, dann glaube ich, finde ich, sollte eine neue Entwicklungsaufgabe dazukommen, nämlich die, wie gelingt es mir, ein Stück wegzukommen von den Narrativen, die für mich hinderlich waren, die Glaubenssätze, die mir im Weg gestanden haben. Und das kann ich natürlich durch therapeutische Arbeit machen. Ich kann das aber auch machen dadurch, dass ich eben mich auf eine gewisse Art neu erfinde, dass ich mir eine neue Geschichte über mich erzähle, dass ich mir Schutzmechanismen einbaue. Ich zum Beispiel arbeite auch noch als Coach und Supervisor, aber ich arbeite limitiert 300 Stunden im Jahr. Ich habe mir eine Grenze gesetzt. Und warum habe ich mir eine Grenze gesetzt? Weil ich gesagt habe, mein Leistungsnarrativ ist so stark, wenn ich mich selber nicht schütze, dann werde ich alle Anfragen, die ich so kriege, und ich kriege mehr als 300 Stunden, die werde ich bedienen. Also bin ich ganz schnell wieder über den 300 Stunden. Und wo ist dann die Grenze? Mhm. Und mir war deutlich, ich möchte ja noch etwas anderes. Ich möchte wieder mehr in die Tiefen eintauchen des Lebens. Ich möchte wieder mehr Kontemplation. Ich möchte wieder meditieren. Ich möchte auch noch diese anderen Dinge. Ich habe unheimlich Spaß an diesem Podcast. Und das ist ja ein Ehrenamtsprojekt im Grunde, wenn man so will. Und ja, und wie gelingt es mir eben, dass beides sein kann, dass ich den Spaß an der Arbeit weiter habe und auch den Sinn, den ich dadurch kriege, aber dass ich gleichzeitig nicht Gefahr laufe, die ganzen Muster fortzusetzen, die ich mein Leben lang bedient habe. Und ich habe jetzt gerade bei der Veröffentlichung des Buches gemerkt, wie all diese Leistungs- und Perfektionismus-Narrative wieder anspringen. Und meine Frau, die Inge, und eine gute Freundin, die Tamara Dietl, die mussten mich wieder zurückholen. Die mussten sagen, hey, wenn du jetzt so rennst, wie du es kennst, dann wird es nichts mit der Gelassenheit. Ja, wie willst du dann in einem Podcast gelassen sein, wenn du so aufgedreht bist? Und ich musste erst wieder sozusagen das Vertrauen in mich bekommen, wie ich es vorher hatte, nämlich seit ich den Podcast mache, dass ich darauf vertraue, was passiert, und dass ich offen bin für das, was passiert, aber dass ich es nicht total befeuere, eben im negativen Sinne meiner alten Narrative. Und ich glaube, so machen wir alle Ehrenrunden der Seele, wie ich das auch gerne nenne. Und wir brauchen das. Und wir brauchen aber dann dazu auch diese Versöhnlichkeit, weil das Anklagende in dem Moment überhaupt nicht hilft. Und dann war gut, dass wir nochmal zwischendurch auf La Palma waren. Da hatte ich dann nochmal Abstand. Und so bin ich wieder, habe ich mich wiedergefunden sozusagen. Und ich glaube, das war auch gut und richtig, dass ich mich wiedergefunden habe. Sonst wäre das, glaube ich, wirklich ein Schuss nach hinten geworden.
Wunderschön. Tamara war übrigens auch mein Gast schon.
Ja, ich weiß.
Ja, ja, genau. Aber ich möchte so gerne was Ergänzendes dazu sagen, weil das, was du gerade geschildert hast, ist im Grunde genommen das Modell der Ego-State-Arbeit in einer Traumatherapie. Also weil Menschen manchmal nicht so richtig verstehen, ja, was soll das sein, Anteilearbeit. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist 100% Anteilearbeit, nämlich sich selber so gut kennenzulernen, die eigenen Anteile kennenzulernen und immer wach zu sein, ob die Anteile, die die alten Überlebensstrategien respektive Leistung quasi in sich abgelegt haben, dass die nicht allen Raum einnehmen und alle anderen, die mit Spielfreude kommen, die mit Neugierde kommen, die mit Lebensfreude kommen, so nach hinten verdrängen. So, weil dann können wir nicht ganz werden. Dann fehlt ja was von uns.
Mhm. Ich kenne diese Theorie nur bedingt. Also ich bin ja kein Therapeut. Und ich bin, wie soll ich sagen, ich bin geprägt von Gunther Schmidt und Schulz von Thun, und da findet sich das ja auch auf eine gewisse Art. Und mir ging es in meinem Leben am besten, so kann ich das vielleicht sagen, und zwar egal, wie alt ich war, wenn ich gut mit mir selbst einverstanden sein konnte. Also, ja, wenn ich gut, sagen konnte, du bist okay, so wie du bist, und du darfst so sein, wie du bist, und du bist auch gewollt, so wie du bist. Wenn mir das gelungen ist, dann ging es mir selber auch gut, und dann habe ich selber mich in der Balance empfunden. Und ich finde, gerade diese dritte Lebensphase ist eine Einladung, nochmal neu diesen Fragen Raum zu geben, weil ich jetzt wirklich den Raum dafür habe, weil ich eben nicht mehr überlagert bin von Verantwortung für Kinder, für Familie, für ein Gehalt, für einen Beruf und so weiter. Ich habe mehr Raum im Grunde jetzt genau diesen Themen Platz zu geben in mir und sich in mir entfalten zu lassen. Und was aber tragisch ist, das will ich vielleicht an der Stelle auch in diesem Podcast nochmal sagen, dass ja die therapeutischen Angebote auch für ältere Menschen so dünn sind und so lange Wartenlisten. Ich habe dazu schon zwei Podcasts gemacht bei Gelassen älter werden, wo ich eben mit Professoren gesprochen habe, die das erforschen, die selber Psychotherapie anbieten. Und das ist so schade, dass es das nicht gibt, weil wir wünschen doch eigentlich jeden Menschen, dass er mit sich versöhnlich werden kann, dass er sich in sich selbst integrieren kann. Und eben manchmal ist dazu auch eine therapeutische Intervention notwendig, und um sich selber auf die Spur zu kommen, um jemanden zu haben, der einen dabei gut begleitet. Und das würde ich mir eben wünschen, dass diese, also gerade in dieser dritten Lebensphase, es gilt natürlich für das Leben generell, aber auch in dieser dritten Lebensphase habe ich plötzlich den Raum dafür und könnte dem Platz in mir geben. Und ich glaube, dass das auch ein Geschenk sein kann im Grunde für eine eigene Weiterentwicklung und für das, was ich am Anfang als Ich-Integrität beschrieben habe, wirklich um das rund in mir zu machen. Und genau, und dann blicke ich wirklich zufrieden, um das nochmal zu sagen, aufs Leben und kann auch zufrieden zurückblicken.
Ja, das ist natürlich, was du ansprichst, ist ein großes Debakel und jetzt seit dem 1. April 2026 ja noch desaströser mit der Kürzung der Honorare für Psychotherapeuten. Das ist wirklich verrückt. Ich glaube, auch da hilft nur Revolution. Genau. Also ich wünsche mir den Tag, wo wir dafür auf die Straße gehen. Aber es ist
absolut
wirklich verrückt.
Absolut.
Wirklich verrückt. Welche Rolle spielt beim Älterwerden, du hast es gerade in dem Nebensatz schon mal erwähnt, das Thema Verbundenheit unter Menschen? Wie sehr brauchen wir andere Menschen?
Also sehr, würde ich einfach mal sagen. Und weil die sozialen Beziehungen sind mit einer der Longevity-Faktoren überhaupt. Also wahrscheinlich sogar der größte. Und deswegen spende ich auch 50% meines Honorars für das Buch an Silbernetz e.V. Das ist eine Organisation, die eben so eine Art Telefonseelsorge für Menschen über 60 macht. Weil eben diese Frage nach den sozialen Beziehungen und die Frage nach Einsamkeit im Alter eine ganz entscheidende und große ist. Und ich gehe das ja sehr strategisch an, um nochmal auf den Altersstrategen zu kommen, weil ich sage, die Menschen, die so alt sind wie ich oder mit denen ich älter werde, da wird es natürlich so sein, dass irgendwann Menschen davon gehen, nicht mehr da sind, nicht mehr leben. Und das heißt, das Älterwerden entwickelt eigentlich ein Umfeld, was sich reduziert. Es werden immer weniger Menschen sein, die für mich eine Bedeutung haben oder auch die Geschichten zu mir erzählen können, die ich vielleicht gar nicht mehr weiß. Also diese Menschen werden weniger beim Älterwerden, verständlicherweise. Und deswegen erscheint es mir so wichtig, sich mit jüngeren Menschen zu befreunden. Also in Kontakt zu kommen und auch etwas dafür zu tun. Ich mache das wirklich proaktiv und das ist nicht so einfach, kann ich sagen. Und da wird auch schnell die Frage dann deutlich, weil ich das offen mit diesen jungen Menschen bespreche, ja, was ist überhaupt ein Freund? Können wir überhaupt Freunde sein? Oder sind wir Gefährten? Oder was sind wir? Oder bist du mein Mentor? Oder wie auch immer. Und von daher ist das, glaube ich, etwas, was wir dann auch neu lernen können oder dürfen. Wie geht Beziehungsaufbau? Wie knüpfen wir Kontakte zu Menschen, wie verbinden wir uns mit denen? Und für mich ist das sehr, sehr wichtig. Und ich würde es sogar noch erweitern, wenn man quasi, du hast ja nach sozialen Beziehungen gefragt. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit leben, die ja von außen so viel Verunsicherung auf uns ausstrahlt, die so latent belastend ist auf uns alle, auf die eine oder andere Art und Weise, dass quasi die Bedeutung von Menschen, mit denen wir das teilen, dadurch noch größer wird. Und ich glaube, wir können auch die Herausforderungen, die vor uns sind, die können wir nur generationsübergreifend lösen. Also das heißt, wir sind eigentlich im Moment gefragt, als Menschen uns miteinander zu verbinden. Also wirklich was zu tun, damit Verbundenheit entsteht, weil nur in dieser Verbundenheit haben wir, glaube ich, die Kraft, wirklich diese Dinge auch zu lösen und zu bewältigen, die anstehen. Und von daher, versuche ich auch in meinem Umfeld Dinge zu tun, die Verbindungen, die einladen zur Verbindung. Ich habe zum Beispiel als Heimat- und Kulturvorsitzender hier in dem Ort, wo ich lebe, in Bauerbach, haben wir mit ein paar anderen Menschen ein Gesprächsformat entwickelt. Das heißt Bauerbacher Gespräche. Und da gibt's immer so einen kleinen Input und dann sprechen wir darüber und anschließend gehen wir zusammen in die Dorfkneipe. Und dieses, also ich will damit sagen, das muss in der Denke von den Menschen nichts Großes sein, sondern Verbindung stiften kann ich eben auch in meinem kleinen sozialen Umfeld. Und das tun wir damit. Und das wird immer besser angenommen. Also die Leute fangen an, darüber zu reden. Was ist denn da los? Was passiert denn da? Und so weiter. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, verbindet das diesen kleinen Sozialraum, Bauerbach hat 1300 Einwohner, verbindet es immer mehr diesen kleinen Sozialraum und das trägt und das ist gut, dass es trägt und dadurch lernen die Menschen sich besser kennen. Das meine ich damit im Kleinen. Also und dann gibt's natürlich Menschen, die das Charisma haben, das im Großen tun zu können. Aber das heißt ja nicht, dass ich es nicht im Kleinen, in meinem kleinen Rahmen, der mir möglich ist, auch tun kann.
So eine schöne Inspiration. Ich mache nämlich dasselbe in München jetzt auch seit ein paar Monaten mit einer Freundin. Und auch da, was ich da erleben darf, auch so generationenübergreifend, weil es sind nach wie vor hauptsächlich Frauen, die kommen, aber die sind 30 oder auch 70. Also es ist wirklich weit generationenübergreifend. Und wie die sich gegenseitig tragen und halten und sich öffnen in so einem sicheren Raum und einfach nur da sein dürfen, das ist einfach so heilsam. Also was in Gruppen geschieht, ist so heilsam. Oder ich war mal in Würzburg, die eine super schöne Stadt ist, und war da in der Altstadt abends essen und da trafen sich Menschen und haben zusammen gesungen.
Toll.
Und die saßen einfach in dieser Gaststätte in der Würzburger Altstadt in einem Nebenraum und haben einfach zusammen gesungen und es war total bewegend und total berührend. Und ich möchte da, was der Bertram gerade gesagt hat, echt ein großes Ausrufezeichen hintersetzen, weil ich finde, wir sind auch dringend aufgerufen, aus unserer Warteposition rauszukommen. Also dieses, wann macht es endlich einer? Macht es selbst. Und wenn am Anfang nur 4 kommen, ist doch egal. Und wenn nur, oder 3, ist es doch egal. Fangt doch einfach an. Und man kann einfach so viel bewirken. So viel bewirken und so viel verändern in ganz Kleinem. Man muss ja nicht immer gleich die Welt retten. Du hast ja genau mit Tim Bensko auch schon gesprochen.
Genau, richtig. So ist es. Das ist genau so. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, dass es eben im Kleinen geht und dass die 4 Menschen, die dann da sind, die richtigen sind und dass da zwischen denen was entsteht, das ist, glaube ich, total gut wahrzunehmen. Und ich freue mich da über jeden, der da kommt und jeden, der da einen Beitrag zu leistet. Und und das knüpft Verbindung. Ja. Genau.
Was ist denn für dich das Herausforderndste am Älterwerden?
Ja, das ist bei mir wechselt das, also deswegen zögere ich auch vielleicht gerade so. Die Autonomie hatte ich schon genannt. Also das Größte wird für mich sein, dieser Autonomieverlust, wenn der durch irgendeine Erkrankung oder was auch immer fortschreitet. Und das Zweite, was meine größte Angst ist im Grunde, und das hat auch was wiederum mit Autonomie zu tun, ist, wir können uns nicht aussuchen, wie wir sterben, und nur 14% der Menschen sterben zu Hause. Also, ja, aber wenn ich es mir wünschen könnte, dann würde ich gerne in einer Umgebung sterben, in der ich mich wohlfühle. Und tragisch wäre für mich, wenn ich sozusagen sterben müsste in einem hochtechnisierten Intensivstation oder keine Ahnung was, wo mich überhaupt nichts an mich und an zu Hause erinnert, wo ich noch nicht mal meine eigene Kleidung anhabe, das wäre für mich tragisch. Also ich wünsche mir zu sterben in einem Rahmen, wo ich mich aufgehoben fühlen kann, sozusagen beim Sterben. Und das ist so, von daher habe ich Angst vor dem Wie des Sterbens. Ich habe nicht Angst vor dem Tod, würde ich sagen, aber vor dem Wie des Sterbens. Und das sind, glaube ich, meine beiden größten Themen, die ich mit dem Älterwerden habe. Es gibt aber noch einen dritten Aspekt, und der hat damit zu tun, dass wir ja schon so viel Verlust auch in unserer Familie erlitten haben und oft auch auf eine tragische Weise. Und ich habe für mich das Gefühl, wenn jetzt sozusagen eins unserer Kinder sterben würde, also wenn das außerhalb sozusagen des normalen Zeitlaufs passieren würde, wenn ich sterbe oder meine Frau, wäre das erstmal nicht so schlimm, weil wir die Älteren sind. Aber wenn ich noch einen Tod verkraften müsste, der außer der Reihe ist, der nicht in diese Zeitleiste passt, dann weiß ich nicht, ob ich das noch schaffen würde, das zu verarbeiten. Also, und davor habe ich auch total Angst.
Ja. Verstehe ich. Ja, das verstehe ich.
Genau.
Das Leben. Das war jetzt so eine tiefe Aussage, die du getroffen hast. Das würde ich eigentlich gerne erstmal stehen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich da für einen Gedanken dazu teilen würde. Und doch ist es so wichtig, dass wir lernen, dass alles gleichzeitig da sein darf. Ne? Tamara genau. Dietl, Ambivalenzkompetenz.
Ja.
Diese innere Spannung aushalten, die diese Vielschichtigkeit und dieses Facettenreiche des Lebens ausmacht. Also die Freude und die Liebe und die Angst und die Ohnmacht und alles, genau. Was dazugehört.
Genau. Ja, alles, von daher ist das ein ganz wichtiger Begriff, also glaube ich, und auch eine ganz wichtige oder eine zielführende Entscheidung im Grunde für uns im Leben, uns mit Ambivalenzkompetenz zu beschäftigen und eben das Dasein von unterschiedlichen Gefühlen zur gleichen Zeit wahrnehmen und damit in irgendeiner Form umgehen zu können. Das finde ich ist auch so eine große Herausforderung beim Älterwerden und oder beim Reifen im Leben. Ja, und was uns ja reifen lässt im übertragenen Sinne, sind ja oft diese Übergänge und sind oft die Krisen, die wir durchleben müssen und aus denen wir dann gestärkt wieder hervorkommen. Dadurch werden wir ja runder und ganzer aus meiner Erfahrung. Und und ich glaube, dann gelingt es auch immer besser, Ambivalenzkompetenz zu leben. Und von daher ist die Akzeptanz beim Älterwerden und aber auch die Ambivalenzkompetenz beim Älterwerden extrem wichtig. Und wer sich noch nicht damit beschäftigt hat, will ich einladen, sich damit zu beschäftigen. Trauer und Freude kann eben gleichzeitig sein. So eine Szene beschreibe ich auch in meinem Buch. Und dann wahrzunehmen, es darf auch beides sein. Auch wenn die Menschen vielleicht den Kopf schütteln und denken, die müssten doch jetzt traurig sein. Nein, da ist auch was gerade da, was Freude ist und was gut tut und wo wir lachen und wo wir uns freuen über die Steine, die übers Wasser flitschen und diese tollen Wellen machen. Und das ist, glaube ich, für mich auch eine noch Herausforderung, eben diese unterschiedliche Wahrnehmung von Wirklichkeit von unterschiedlichen Menschen eben nicht zu bewerten, sondern sie dastehen zu lassen und sie eher als eine Frage zu verstehen, die mich dazu einlädt, hey, was löst es denn gerade in mir aus, dass ich das so bewerten muss? Und dann, glaube ich, kann ich mir auch wieder ein Stück näher kommen, weil das hat ja oft was eben auch mit mir zu tun. Und und deswegen wünsche ich mir auch, dass wir mehr verlieren, ganz generell, egal wie alt wir sind und in welchen Situationen wir sind, dass wir innerlich auch wegkommen von sowohl Bewertungen uns selbst gegenüber, aber auch von Bewertungen von anderen. und nicht immer gleich die Dinge beurteilen und verurteilen, sondern zu sagen, ja, so vielfältig ist das Leben und so unterschiedlich kann Gestaltung von Leben sein. Und jeder darf es so entscheiden, wie er es für richtig hält, wenn er niemanden Dritten beeinträchtigt dabei.
Ich muss auch feststellen, auch mit zunehmendem Alter, je mehr mir das gelingt, was du gerade beschrieben hast, und auch rauszukommen aus dieser Reaktivität. Also ich sehe etwas passiert und mein Ego bläst sich sofort auf und hat dazu eine Meinung oder empört sich, oder da wirklich mal kurz diesen Raum zu betreten zwischen Reiz und Reaktion, zu sagen, stopp, jetzt ist so eher in so eine Haltung zu kommen, ah ja, interessant, so. Und mein Nervensystem dankt mir das sehr. Und trotzdem ist es mir nicht egal. Also ich habe natürlich dann auch eine Haltung dazu, da mache mir dann danach Gedanken. Aber ich finde auch, das ist etwas, was sehr zugenommen hat in den letzten 6 Jahren, eigentlich seit der pandemischen Zeit, dieses extrem Reaktive und diese Verrohung der Sprache und sich empören und über alles den moralischen Zeigefinger zu erheben. Es hat sehr zugenommen und das beschleunigt auch die Welt und es tut den Menschen gar nicht gut, weil wir im Grunde genommen ja 24/7 in Fight-Flight sind.
So ist es.
Also, ja.
Ich erlebe das auch so, also für mich selber, und das tut einfach nicht gut.
Nee, es tut nicht gut.
Ja.
Also so kann älter werden auf jeden Fall leichter werden, kann ich euch aus eigener Erfahrung
sagen. Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich auch total sagen. Und ich nehme mir jedes Jahr so eine Challenge vor für mich selber zur Eigenentwicklung. Und im letzten Jahr war es eben das Thema Bewerten. Und genau, manchmal mache ich es auch mit jemand anderem zusammen, dass wir uns gegenseitig auch korrigieren können sozusagen. Und das ist dann schön. Ja, das... und das schafft eine Bewusstheit sozusagen auch für so eine, wie soll ich sagen, wie du gesagt hast, so eine reaktive Handlung, die, wo man sich überhaupt nicht mehr fragt, ist die jetzt sinnvoll oder nicht? Oder verändert die wirklich was oder nicht?
Lieber Bertram, du hast in deinem Buch einen Brief an dein 88-jähriges Ich geschrieben. Was würde denn dein 88-jähriges Ich heute zu dir sagen? Und zu diesem Buch, das heute am Tag unserer Aufzeichnung erscheint?
Ja, das ist echt eine gute Frage. Wenn man das umdreht, ja. Ich glaube, das würde ich bin so schlecht im Rechnen, ich wollte sagen, wie viele Jahre das noch weg ist sozusagen, aber es kann sich ja jeder selber ausrechnen. Nein, ich würde, ich glaube, mein 88-jähriges Ich würde mir zurufen, ich versuche es in einem Satz zu sagen. Geh den Weg, den du beschreibst, zu mir und zu den 88 Jahren. Geh den. Also versuch, das zu realisieren, was du mir wünschst, wenn ich 88 bin. So, und dazu gehört ein Punkt würde ich gerne rausgreifen. Dazu gehört da gehören zu nämlich zwei ganz wichtige Dinge. Neben denen, dass mir natürlich die Menschen um mich herum, meine Familie und so weiter ganz wichtig ist. Diese beiden Aspekte, die kommen da auch vor, aber darüber, dazu mag ich jetzt nichts sagen. Also nicht, weil ich es nicht teilen will, sondern weil es mir um was anderes geht. Nämlich, ich habe mir sozusagen, also, und das würde mir mein 88-jähriges Ich dann auch sagen, so zwei Verpflichtungen auch ein bisschen reingeschrieben in diesen Brief. Und die eine ist, schreib den Roman, den du immer schreiben wolltest. Das ist sowas, ich habe durch das Buch und dadurch, dass der Nau-Verlag mir so viel Raum gegeben hat, auch mich selber zu verwirklichen in diesem Buch, dadurch habe ich wieder die Lust am Schreiben wiedergefunden. Und das war eine Wahnsinnserkenntnis. Und ich merke, wie das Schreiben sozusagen, ich habe immer schon geschrieben, aber wie es nochmal auf einer anderen Ebene eine Bedeutung bekommt. Und mein großer Traum ist schon in frühen Jahren einen Roman zu schreiben. Und das ist so das eine. Und das andere ist, man sagt ja, man soll, wenn man älter wird, nicht mehr auf die Bühne gehen. Aber ich habe so ein Bild von mir als als 88-jähriger Poetry Slammer, der älteste in Deutschland quasi, der den Text vergisst, der einen Hinkestock hat, der ganz unperfekt daherkommt mit seiner blauen Baskenmütze und quasi eine nach Worten ringt und immer wieder Pausen hat in seinem Text und die Zeit hoffnungslos überzieht und so weiter. Aber der einfach dazu steht und so ist und der dabei Spaß hat und dem es mit sich selber gut geht. Und dazu ist die Voraussetzung aber, dass ich eher auf die Bühne gehe damit. Und das traue ich mich noch nicht richtig. Und das würde mir mein 88-jähriges Ich, würde mir ganz viel Mut zusprechen. Mach das doch, trau dich.
Ich kann ihn vor mir sehen.
Das ist schön. Das passt doch total.
Das ist, glaube ich, von über 260 Podcast-Folgen die erste, wo ich jetzt am Schluss mit den Tränen ringe. Lieber Bertram Kaspar, es war wunderbar. Ich danke dir von Herzen.
Lieben Dank dir, Kathi. Es hat mir auch total viel Freude gemacht. Und ich glaube, die Menschen können es auch sehen dann nachher. Ja, genau. Danke dir.
Schön, dass wir so berührbar sind.
Ja,
war ich auch nicht
wunderbar.
Immer.
Wunderbar.
Bertram Kaspar, bitte folgt ihm auf allen Kanälen. Bitte kauft sein Buch, es ist wunderschön. Und alle Links zu dir in den Shownotes. Und ich verlinke auch die Folge mit Tamara Dietl in den Shownotes. Und ich verspreche euch, liebe Community, dieses Mal denke ich auch dran. Ich vergesse es nämlich immer. Ich wünsche dir alles Gute, lieber Bertram. Ich danke euch, ihr Lieben, dass ihr euch mit diesen Themen beschäftigt, dass ihr auf der Reise seid, dass ihr diesen Podcast hört und teilt. Und bitte auch gerne kommentiert, liked und abonniert wegen Algorithmus und so. Danke von Herzen. Bitte bleib gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Tschüss.
Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.